Dieser Podcast wird unterstützt von Lookout, der neuen Medienmarke der WKÖ. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. "41 Stunden pro Woche. Geht es nach einigen Vertretern der Industrie und der Volkspartei, dann sollten wir alle künftig nicht weniger, sondern noch mehr arbeiten. Das sorgt naturgemäß für viel Aufregung in der Bevölkerung und auch am anderen Ende des politischen Spektrums, das eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohn fordert. Wir sprechen heute darüber, was für und was gegen mehr Arbeitszeit spricht und darüber, wieso diese Debatte an ihrem Ziel vorbeischießt. Melanie Reidel, du bist Redakteurin im Karriereressort des Standard und du hostest auch unseren Schwesterpodcast Lohnt sich das? Du bist also genau richtig für diese Folge, denn in Österreich ist wieder eine Debatte über die Arbeitszeit aufgeflammt. Anstoß dafür war eine Forderung der industriellen Vereinigung, wonach die Vollzeitbeschäftigung künftig auf 41 Stunden pro Woche angehoben werden sollte. Wie begründet denn die industriellen Vereinigung eine Arbeitszeiterhöhung für Angestellte?
Also zunächst ist das natürlich ganz bewusst gewählt, die 41 Stunden. Sie sollen ein Signal sein dafür, dass wir eben einfach mehr leisten sollen in der Gesellschaft oder halt in der Arbeitswelt. Wir sollen den Wohlstand erhalten, die Wirtschaftslage verbessern. Und wie die IV das sagt, ist die Arbeitszeit auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesunken und sie wollen das jetzt damit quasi wieder erhöhen.
Was sagen denn WirtschaftsexpertInnen, was Österreich bräuchte, um das Wachstum wieder anzukurbeln?
Also allgemein wird sehr viel davon gesprochen, dass Personen, die in Teilzeit arbeiten, auf Vollzeit wechseln wollen sollen. Und oft ist auch die Rede davon, Vollzeit mit einem Bonus zu versehen, also auch Steuererleichterungen zum Beispiel für Vollzeitarbeitende zu bringen. Und somit soll dann die Vollzeit auch attraktiver werden. Und dann gibt es auch noch andere Ansätze, auch von Wirtschaftsexpertinnen und Experten, dass man zum Beispiel ältere Personen, die auch in Pension gehen, noch länger im Arbeitsmarkt behält. Auch wenn sie schon in Pension sind, vielleicht Modelle schafft, wie sie auch noch weiterarbeiten können und weiter Geld verdienen können. Und natürlich ist die ganze Zeit auch die Rede davon, wie man junge Leute besser in den Arbeitsmarkt einbinden kann, wie man attraktiver werden kann für junge Leute, damit diese eben auch Vollzeit arbeiten wollen und auch mit Freude Vollzeit arbeiten. Bei der Generation Z, ohne zu pauschalisieren, es ist ja so, sie wollen ja oft viel Wertschätzung, sie wollen Flexibilisierung, sie wollen einfach sehr viel selbst entscheiden können und da muss man vielleicht mehr drauf eingehen als Unternehmen. Dann gibt es auch noch Ansätze, dass man die Automatisierung verbessern soll, dass die Jobs leichter werden, dass halt vielleicht weniger Jobs besetzt werden müssen, weil es mehr Automatisierung gibt, auch künstliche Intelligenz, die etwas erledigt. Davon ist sehr häufig die Rede. Und dann kann man auch noch Personen einbinden, die am Arbeitsmarkt jetzt einstweilen noch nicht teilhaben oder Personen, die noch nicht entsprechende Ausbildungen haben zum Beispiel, dass man hier mehr Förderungen einsetzt, dass Personen sich weiterbilden können und ebenso dann in den Arbeitsmarkt reinkommen können.
Du hast vorhin gesagt, dass ein Ziel sein muss, Menschen aus der Teilzeit in die Vollzeit zu bringen. Woran liegt es denn, dass so viele Menschen in Österreich nur Teilzeit oder 75% arbeiten? Wollen die nicht mehr arbeiten?
Also ein sehr großer Teil davon ist sicher auch, dass viele Menschen Betreuungspflichten haben, also seien das jetzt Kinder oder auch ältere Personen, weil die Gesellschaft wird ja immer älter und immer mehr Personen müssen auch ihre Eltern oder eben Großeltern pflegen. Und diese Betreuungspflichten liegen immer noch hauptsächlich bei Frauen. Das zeigt sich auch in den Zahlen, also die meisten Teilzeitstellen werden von Frauen ausgeübt und das schlägt sich natürlich auch im Gehalt nieder. Und das ist bestimmt einer der größten Gründe, warum Menschen in Teilzeit arbeiten und nicht in Vollzeit. Also sie suchen sich oft eigentlich gar nicht selber aus. Und natürlich gibt es auch einige Privilegierte, die das zum Beispiel selber entscheiden, weil sie aus Wohlfühlgründen vielleicht in Teilzeit bleiben wollen, weil ihnen das sonst einfach zu viel ist. Und die können sich das dann vielleicht auch leisten, weil natürlich muss man sich Teilzeit ja auch erstmal leisten können. Es wird alles immer teurer Und häufig kann man sich ja mit einem Teilzeitgehalt, wenn man jetzt alleine ist, ja auch sonst gar keine Wohnung leisten.
Das Argument, dass ich auch Zeit brauche, meine Kinder zu betreuen, meine Eltern zu betreuen, das höre ich immer wieder. Ein anderes Argument, das ich für die Teilzeit höre, das auch in meinem Bekanntenkreis umgeht, ist die Überlastung. Für viele Menschen bedeutet Vollzeit heute ja nicht nur 38 Stunden oder 40 Stunden, so wie das im Vertrag steht, sondern real 50 Stunden oder 60 Stunden oder sogar mehr. Es ist ja sicher auch kein Zufall, dass es immer mehr All-In-Verträge gibt, um diese vielen Überstunden vertraglich zu rechtfertigen. Ich kenne auch Bekannte aus dem Gesundheitssystem, die sagen, wir arbeiten 25 Stunden am Stück. Dafür wurden eigene Klauseln errichtet, damit das überhaupt rechtlich möglich ist. Denkst du, dass dieser Trend zur Teilzeit auch eine Art Gegenbewegung zu immer krasseren und zu immer ungesünderen Arbeitszeiten in bestimmten Branchen sein könnte?
Das kann für viele schon so stimmen, auf jeden Fall. Ich meine, de facto sind 40 Stunden schon sehr viel. Also wenn wir 40 Stunden arbeiten, haben wir ja am Tag vielleicht dann noch ein paar Stunden, die wir mit Familie, Freunden verbringen können und dann gehen wir schon wieder ins Bett. Also 40 Stunden sind jetzt nicht wenig und es gibt ja auch viele Menschen, die schon mit 40 Stunden ins Burnout schlittern. Und es ist schon, wie du erwähnt hast, mit den All-In-Verträgen und mit den verschiedenen Klauseln ja so, dass die meisten von uns, die Vollzeit arbeiten, auch schon mehr arbeiten. Und das eben beim gleichbleibenden Lohn. Die Frage ist halt, worüber sprechen wir hier eigentlich? Weil es wird schon sehr viel geleistet. Es gibt eben durch die All-In-Verträge einfach Überstunden, die wir leisten müssen. Unser Stundenlohn wird dadurch niedriger. Das heißt, diese Modelle gibt es ja eigentlich schon.
Da fragt man sich natürlich, warum braucht es dann überhaupt eine gesetzliche 41-Stunden-Woche, wenn die reale Woche oft schon auch mehr als 40 Stunden hat. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann heißt das eigentlich, wenn der Staat wirklich will, dass Menschen mehr arbeiten, dann sollte er die Rahmenbedingungen verbessern, unter denen die Menschen auch Vollzeit arbeiten können und wollen. Wird denn daran gearbeitet, dass die Rahmenbedingungen besser werden?
Naja, es ist nicht so einfach. Also es gibt sehr viele Orte in Österreich, sehr viele Gebiete, wo zum Beispiel die Kinderbetreuung noch nicht so ausgebaut ist und wo auch vielleicht nicht so gut dran gearbeitet wird. Es gibt regional einige Gebiete, wo da schon sehr viel gemacht wird, wo auch geschaut wird, auch Orte, die vielleicht nicht so gut an Städte angebunden sind, wo es in Familien auch einfach aus finanzieller Sicht heraus notwendig ist, dass beide Elternteile arbeiten. Da wird schon ein bisschen an der Kinderbetreuung gearbeitet, aber flächendeckend ist es noch nicht so weit und das ist natürlich ein großes Problem. Und ein zweites Problem, was damit zu tun hat, zum Beispiel auch, ist, dass es nicht genug Pädagoginnen und Pädagogen gibt, die dann auch so viel mehr Kinderbetreuungsplätze abdecken könnten. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass Jobs wie zum Beispiel die Pflege, Gastro, Tourismus, wo halt sehr viele Leute einfach nicht mehr arbeiten möchten, das muss man halt auch so sagen, weil der Stress sehr groß ist, weil dort so ein Fachkräftemangel herrscht, dass die Personen, die da arbeiten, einfach auch schon sehr stark belastet sind. Und gleichzeitig sind in diesen Jobs die Gehälter nicht besonders hoch. Und da müsste man den Menschen auch in monetärer Form entgegenkommen. Also da müsste man deutlich die Gehälter erhöhen. Und dann würden wahrscheinlich auch mehr Leute sich für solche Jobs wieder entscheiden.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Melanie, auf der anderen Seite der Arbeitszeitdebatte steht zum Beispiel die SPÖ. Sie fordert eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohn. Wie sinnvoll ist denn dieser Vorschlag? Was würde diese Änderung bewirken?
Also für manche Branchen ist es sicher sinnvoll. In einer Kreativagentur zum Beispiel ist es vollkommen wurscht, ob ich jetzt 40 Stunden oder 32 Stunden arbeite, weil ich meine kreative Designarbeit, wie auch immer, erledigen kann, wann ich möchte. Und wenn das jetzt 32 Stunden sind, ist ja super. Also es sollte mehr auf den Output geschaut werden, anstatt jetzt zu sagen, du arbeitest jetzt 32 Stunden oder 40 Stunden. Aber, und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu erwähnen, ist, dass es einfach nicht in allen Branchen möglich ist. Wenn wir die Produktion anschauen oder eben die Pflege, wenn wir schon davon sprechen, da heißt es, wenn hier die Menschen 4 Tage die Woche nur arbeiten oder 32 Stunden, dann brauchen die Betriebe ja noch mehr Leute, weil dann wird ja die Arbeit einfach nicht erledigt, wenn die Personen nicht da sind. Also da muss man sich vielleicht andere Dinge überlegen und deswegen ist gerade diese Debatte um die Arbeitsstunden etwas schwierig.
Das heißt, für manche Berufe könnte eine 32-Stunden-Woche oder eine 4-Tage-Woche tatsächlich sinnvoll sein, wenn es im Endeffekt eh nur darum geht, an dem Produkt, das man erschafft, bemessen zu werden. In anderen Betrieben ist es nicht so einfach. Was sagen denn die österreichischen Betriebe? Können sich das die ArbeitgeberInnen überhaupt leisten, auf dieses Modell umzustellen?
Also dort, wo es möglich ist, da kann man sich es bestimmt leisten, weil wenn der Output passt, dann ist doch super. Aber es gibt auch Unternehmen, die das getestet haben. Also die haben getestet, wie eine 4-Tage-Woche ankommen würde. Und da hat das dann offenbar nicht so gut geklappt. Also zum Beispiel bei KTM in Oberösterreich war es so, da haben sie auf eine 4-Tage-Woche umgestellt in der Produktion. Und es war dann laut dem Unternehmen nicht gut umsetzbar, weil es musste dann auch während der Produktion immer jemand zum Beispiel in der IT verfügbar sein. Die Leute haben dann eigentlich Überstunden gemacht, die ja dann auch irgendwie abgegolten werden müssen. Also es hat einfach nicht gepasst. Bei Lidl zum Beispiel, die haben die 4-Tage-Woche dann auch beendet, weil sie einfach gesagt haben, die Belegschaft wollte das nicht.
Wenn ich das so richtig verstehe, dann dürfte sich weder die 41-Stunden-Woche noch die 32-Stunden-Woche so mir nichts, dir nichts umsetzen lassen. Wie sieht denn die politische Realität aus? Gibt es Mehrheiten im Parlament, die sich für das eine oder das andere Modell durchsetzen könnten?
Ja, also die Fronten, habe ich den Eindruck, stehen sich da ziemlich gegenüber, weil die einen sagen, wegen der Wirtschaft müssen wir mehr arbeiten, die anderen sagen, für die Produktivität müssen wir weniger arbeiten und für die Menschen. Jetzt ist man sich aber zum Beispiel in der ÖVP nicht mal einig, weil die Frau Edtstadler hat gesagt, ja, die 41-Stunden-Woche macht Sinn, wir müssen mehr arbeiten, nicht weniger. Und Bundeskanzler Nehammer wiederum ist zurückgerudert, hat gesagt, das kommt fix nicht. Also man sieht, es sind sich sogar die Parteien intern nicht ganz einig. Die SPÖ wird da eher von den Grünen unterstützt. Die fordern auch eine 4-Tage-Woche. Also da sind sich die beiden zum Beispiel einig. Bei den Neos ist es so, dass sie da eher auf der wirtschaftsliberalen Seite stehen, also eher für mehr Arbeit bzw. Steuererleichterung bei Vollzeit.
Spannend finde ich ja auch, dass diese Debatte um Arbeitszeiten in einer Zeit stattfindet, die global von sehr großen Umbrüchen geprägt ist. Wir erinnern uns, in der Pandemie hat sich gezeigt, dass sich viele Bürojobs von überall aus erledigen lassen. Auch einige journalistische Arbeiten lassen sich auch gut von zu Hause erledigen. Und das Aufkommen von künstlicher Intelligenz, von Maschinen, das hat uns ja in letzter Zeit auch gezeigt, dass manche Jobs überhaupt nicht mehr notwendig sind. Ist es da überhaupt noch angebracht oder sinnvoll, Arbeitslohn mit Zeit zu bemessen?
Nein, also mein Eindruck ist, man müsste viel mehr über den Output sprechen und wie man den erreicht und nicht über abgesessene Zeit sprechen. Also wenn man sich an den Zahn der Zeit anpassen möchte, dann ist es so, wie du sagst, man muss schauen, wie zieht künstliche Intelligenz in unsere Arbeitswelt ein? Wie wird sie unsere Jobs verändern und welche Jobs wird sie ersetzen? Wie bereiten wir vor allem die Menschen darauf vor, dass sie mit künstlicher Intelligenz oder mit Automatisierung gut umgehen können, dass sie auch eine Kompetenz dafür haben? Das sind viel wichtigere Fragen, die ja auf unsere Wirtschaft auch einen großen Einfluss haben werden und die man auch nicht mehr wegdenken kann. Also so müsste man die Debatte eigentlich führen und nicht über einzelne Stunden sprechen. Und auf der anderen Seite ist es ja so, wenn jemand 40 Stunden arbeitet und einfach unproduktiv ist in der Zeit oder seine Zeit einfach nur absitzt, dann muss man sich überlegen, ist die Person wirklich richtig eingesetzt in dem Job oder arbeitet sie überhaupt am richtigen Ort? Also wenn jemand seine Arbeit gern macht, dann ist die Person ja auch produktiv, hat gute Ideen, übernimmt gern Verantwortung, arbeitet auch gerne mal die eine oder andere Stunde länger. Aber wenn die Person unzufrieden ist oder wenn sie einfach nicht im richtigen Job ist, dann bringen auch 40 Stunden nichts. Und dann bringen aber auch 32 Stunden nichts.
Was denkst du denn, welche Hebel hätte denn die Politik deiner Meinung nach, die Gesellschaft produktiver zu machen und auch die Mitglieder dieser Gesellschaft, also uns alle, engagierter zu machen und auch lieber in die Arbeit zu gehen?
Also Studien zeigen ja auch, wenn Arbeitende Wertschätzung bekommen erstmal und Vertrauen geschenkt bekommen vom Arbeitgeber und ihnen auch Verantwortung gegeben wird oder sie ihre Ideen besser einbringen können, dann werden sie glücklicher im Job meistens. Also dann haben sie das Gefühl, sie werden gebraucht, sie können sich entfalten, werden kreativer. Also da geht jeder dann lieber in die Arbeit natürlich. Aber dafür muss man halt erstmal das Bewusstsein schaffen, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Ich glaube, dass zum Beispiel, weil man immer sagt, die Generation Z ist arbeitsfaul und sie wollen nichts mehr leisten und sie fordern aber so viel. Ich glaube, dass man sich davon aber auch sehr viel abgewinnen kann, weil die Generationen unterscheiden sich gar nicht so stark. Also auch die Babyboomer-Generation wollte schon Wertschätzung haben, aber vielleicht fordert das die Generation Z jetzt einfach mehr ein. Und darauf müsste man mehr hören. Und ich finde auch, dass vor allem Flexibilisierung ein sehr großer Punkt ist, weil wenn wir die Möglichkeit bekommen, so zu arbeiten, wie es für uns passt, wie es für unseren Biorhythmus vielleicht passt, wie es für unsere Lebenslage vielleicht passt, weil manche vielleicht gern abends arbeiten, weil manche vielleicht ihre Kinder abholen müssen zum Mittag, dann sind wir ja auch schon viel glücklicher und dann wird auch unser Output besser und dann braucht man sich auch keine Sorgen mehr um die Stunden machen. Und die Politik kann dafür ja ganz gute Rahmenbedingungen schaffen, also vielleicht erstmal aufhören, über die verschiedenen Stunden zu diskutieren und eben die Debatte woanders führen, also wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, wie können wir neue Technologien einsetzen oder wie können wir vielleicht auch das Arbeitsrecht anpassen, damit mehr Flexibilisierung möglich ist.
Es braucht also nicht zwingend mehr Arbeitszeit in Österreich, sondern eine bessere Anpassung an die neuen Herausforderungen und an unsere Lebensumstände, sagt Melanie Reidel. Vielen Dank für diesen Einblick.
Dankeschön.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich gibt es unseren Meldungsüberblick. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Sie Thema des Tages einmal live erleben möchten, dann können Sie das tun. Und zwar sind wir am 4. Mai in Innsbruck und werden um 19 Uhr im Leopoldsaal der Theologie auftreten im Rahmen des Journalismusfest Innsbruck. Das Thema wird lauten: Droht der Dritte Weltkrieg? Es wird also ziemlich spannend. Der Eintritt ist frei. Alle Infos dazu finden Sie auf journalismusfest.org. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Vergleich zu 2022 ist die Zahl der Menschen in absoluter Armutslage in Österreich um mehr als 50% gestiegen, und zwar von 201.000 Menschen auf 336.000 Menschen. Gemessen an der Bevölkerung macht das einen Zuwachs von 2,3 auf 3,7%. So hoch lag der Wert auch in den vergangenen 5 Jahren nie. Ein Grund dafür ist die andauernde Teuerungskrise. Zweitens, im Fall jenes 6-jährigen Buben, der im August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache gefunden worden war, hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun Mordanklage gegen den tatverdächtigen Vater erhoben. Ein Termin für die Gerichtsverhandlung wurde noch nicht anberaumt. Der Vater bzw. seine Verteidigung hat nun 14 Tage Zeit, um gegen die Anklage Einspruch zu erheben. Der Mann saß zuletzt wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Wir haben diesen Fall auch in unserem Schwester-Podcast Inside Austria ausführlich besprochen. Und drittens, ein Werk des österreichischen Malers Gustav Klimt ist am Mittwochabend für 30 Millionen Euro versteigert worden. Und zwar an einen Sammler aus Hongkong, der anonym bleiben möchte. 30 Millionen Euro ist eine Stange Geld. Für Aufsehen sorgt die Versteigerung allerdings deshalb, weil Branchenbeobachter noch viel mehr erwartet hatten. Zuletzt legte unter anderem Oprah Winfrey rund 150 Millionen Dollar hin, um einen Klimt zu erstehen. Und danach gab ein russischer Oligarch sogar nochmal 20 Millionen mehr aus für ein Klimt-Gemälde. Ein Grund für das 30 Millionen Euro Schnäppchen dürfte allerdings sein, dass das Werk unvollendet ist und deshalb auch unsigniert geblieben ist. Deshalb hätte so Branchenbeobachtern zufolge das Spätwerk aus dem Jahre 1917 sein wahres Potenzial nicht ausgeschöpft. Mehr zu allen Kunstnews und auch mehr zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie noch nicht genug haben von Standard-Podcasts, dann empfehle ich Ihnen unter anderem unseren Schwester-Podcast Besser Leben. Der beschäftigt sich heute mit der Frage, was es Frauen bringt, wenn sie nach dem Zyklus leben. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das am besten an podcast@derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, von noch mehr Menschen gehört zu werden, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder erzählen Sie auch Ihren Freunden und Bekannten von uns. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.